Also, wie schon eben gesagt, ich bin hier, um über SMR-Festplatten, also Shingled Media Recording-Festplatten, zu sprechen. Das Ganze ist so ein bisschen, hat irgendwie, dieses Jahr auf der Storage-Konferenz waren irgendwie alle Festplattenhersteller vertreten und alle haben gesagt, oh, das ist total super, das müsst ihr unbedingt machen, ist total toll und so und überhaupt und wir bringen sie raus. Also unabhängig davon, ob ihr es toll findet oder nicht, wir machen das jetzt. Naja gut, und dann spätestens dann haben wir uns so gedacht, naja, vielleicht sollte man sich die doch mal anschauen, was denn da jetzt so mit ist. Die haben es schon mehrere Jahre lang belämmert damit, hier, das ist total neue Technologie und total super, das wollt ihr unbedingt machen. Die hat noch nicht so richtig auf Anklang gestoßen, aber wir sind dann doch mal, haben uns mal ein bisschen das mal näher angeschaut und dann mal geguckt, was man damit machen kann. Also, das Ganze. SMR steht für Shingled Media Recording. Und das hat ein paar neue Konzepte, was so bisher auf Festplatten nicht so zu finden ist. Art 1, die Festplatte ist in Zonen unterteilt, also partitioniert könnte man auch sagen. Jede Zone hat einen bestimmten Typ, also konventional, Sequential Write Preferred, Sequential Write Required, mehr dazu später. Sequential Write haben einen sogenannten Write Pointer, welcher immer auf den ersten freien Block in dieser Zone zeigt. IO-Zugriffe dürfen die Zonengrenzen nicht überschreiten. Und dann bei Sequential Write Required, wie der Name schon sagt, für die, die Englisch können, könnte sequenziell beschrieben werden. Und bei dem Preferred, da kann es halt passieren, dass man einen verlangsamten Zugriff hat, wenn man die jetzt ungeschickt anspricht. Wenn man sich das Konzept so ein bisschen anschaut und stellt fest, ja, das sieht so ein bisschen eigentlich das, was man braucht für ein Log Structured File System. Das ist nämlich genau das Log Structured File System. Sprite, sagt das irgendjemand hier? Hände hoch. Hey, ihr seid Informatikstudenten. Hallo, wo lebt ihr denn? Also, mein Gott, ich muss mit euren IT-Profs reden, das kann doch nicht sein. Keiner weiß, was Sprite ist. Also, Sprite war ein experimentelles Filesystem für BSD, wo sie seinerzeit das Log-Structured-File-System-Konzept aus der Taufe gehoben haben. Das war quasi das erste Dateisystem, oder der erste Ansatz, ein Log-Structured-File-System zu schreiben. Wo dann auch die ganzen Problematiken und das alles aufgedröselt wurde, wo dann also quasi alles zum Vorschein trat, was denn mit so Log-Structured-File-Systemen passiert. Na ja, gut, also das ist so quasi der Ansatzpunkt hier für diese SMR-Platten. So ist auch das Interface designt, dass man so ein Log-Structured-File-System-Problem darauf schmeißen kann. Wenn man natürlich kein Log-Structured-File-System hat, also quasi jeder, dann muss man sich irgendwas überlegen. Und da können wir zum Beispiel so ein Caching-Layer machen. Das heißt, die nicht sequenziellen Zugriffe fängt man ab und speichert sie irgendwo zwischen und schreibt sie dann später sequenziell auf die Platte. Was man entweder in der Firmware oder im OS implementieren kann. Schön und gut. Aber wenn man sich jetzt mal so die Linux-Dateisysteme anschaut, dann stellt man fest, naja, die sind ja schon eher darauf ausgelegt, dass man so überall auf die Platte schreiben kann. Und sie haben sowas wie feste Bereiche, wo sie gewisse Sachen ablegen wollen. Also Superblöcke zum Beispiel zum Beispiel am Anfang, damit man sehen kann, hey, das ist ein Dateisystem. Oder Logs oder Journals, die ja vielleicht auch irgendwo liegen sollen, wo das Dateisystem sie wiederfindet. Und des Weiteren ist so die Platzverwaltung, also Free Space Management und sowas, das gehört eigentlich, ist quasi das, was das Dateisystem ausmacht. Die natürlich ist auch davon ausgegangen, ich kann irgendwo mir irgendwas aussuchen, haben eine beliebige Algorithmen, das zu machen. Das heißt, die sind so nicht so direkt für SMR-Platten geeignet, weil man, dann fangen sie auch an, irgendwie Bereiche zu überschreiben, weil es sind Superblöcke, wo dann irgendwie Pointer neu aktualisiert werden müssen, die werden natürlich überschrieben. Überschreiben ist aber was die SMR-Platten nicht so wirklich toll finden. Und das Tone-Layout müsste man natürlich auch irgendwie so ein bisschen beachten, wenn man das jetzt so sein Dateisystem darauf schreibt. Das ist erst ein bisschen schwierig. Aber dann habe ich irgendwann mal, vor ein paar Jahren, eine Präsentation von einem gewissen Herrn Chris Mason gesagt. Und wenn jetzt jemand sagt, er weiß nicht, wer Chris Mason ist, dann muss er leider aus dem Raum gehen. Der hat nämlich mal sich mal die IO-Zugriffe der unterschiedlichen Dateisysteme angeschaut und hat da wunderschöne nette Videos von gemacht. Und da konnte man nämlich sehen, dass Butterverse richtig schön immer weiter am Ende des Bereiches weitergeschrieben hat. Also quasi hat immer Copy and Write Structure, es hat immer neue Bereiche geschrieben. Und dann habe ich gesagt, das ist doch genau das, was man dafür eigentlich haben will. Ist doch quasi ein Log-Structure-File-System. Das müsste doch möglich sein. So, eigentlich. Aber naja, gut, irgendwie schon. Aber denn so richtig weiß ich jetzt auch nicht. Und dann habe ich es mal probiert und habe festgestellt, nee, das haut mir eigentlich fliegt es mir erst um die Ohren. So richtig toll geht das so direkt noch nicht. Na gut, also habe ich gedacht, na gut, dann muss man sich halt mal anschauen, was machen die da IOs? Was machen die eigentlich, die Dateisysteme? Wie sieht das eigentlich aus? Was machen die für ein IO? Was haben die für IO-Pattern? Und das heißt, wie muss man das Dateisystem anpassen und wie muss man die unteren Layers anpassen, damit das überhaupt schön damit zusammenspielt? Also, was ich Zonenlayout, Write Pointer und so weiter und so fort. Gut, Aber erstmal müssen wir ein bisschen mehr über die Technik reden, um mal zu schauen, okay, warum das Ganze? Warum machen die das überhaupt? Also, bisher war es ja so, die bisherige Auszeichnungsmethode, als da heißt PMR für Perpendicular Magnetic Recording, ist jetzt so ein bisschen so am End of Line angelangt. Also da ist technisch, kann man da nicht mehr so viel rausholen. Blöderweise hat man dadurch, dass man zum PMR umgeschwenkt ist, hat man das doch geschafft, in letzter Zeit eine relativ starke Erhöhung der Kapazität hinzukriegen. Nicht? Wie man sich erinnert, so vor 5-6 Jahren dümpelten die Platten so irgendwie bei 100 Gig, 200, 500 Gig war schon eine große Platte. Und dann auf einmal ging es los mit den Terabyte-Platten, 2-Terabyte-Platten. Das hat natürlich eine gewisse Erwartung geweckt bei den diversen Kunden und insbesondere den größeren Kunden, dass das jetzt in dieser Rate weitergeht und dementsprechend auch die Planung. Die Technik allerdings macht es nicht so mit, und so da, weil man einfach jetzt da an technische Größen, an physikalische Grenzen steckt. Hier das mal so das aufgelistet, das ist so das Longitudinal Magnetic Recording, das war quasi die alte Methode. Da hatten wir ungefähr 80 Gig pro Platte, also pro Scheibe, raufgekriegt. Und mit dem Umschalten von PMR auf PMR hat man auf einmal 610, also fast das Zehnfache da drauf gekriegt. Was dieser rapide Anstieg in Kapazität hatte. Aber wie man auch sieht, es geht nicht mehr so richtig vorwärts. Das heißt, da muss man jetzt irgendwas machen. So, das Problem hier nämlich ist, dass wenn man was auf der Festplatte aufzeichnet, dann magnetisiert man kleine Bereiche. Und das sind die weißen Bezirke, gell? Genau. Das Blöde ist, wenn man natürlich einen Bereich magnetisiert, dann hat auch eine gewisse, beeinflusst ihn natürlich auch die daneben liegenden Gebiete. Und wenn man die jetzt zu eng aneinander packt, dann beeinflussen die sich gegenseitig, und das Magnetisieren eines Bereiches magnetisiert auch auf einmal auch den Bereich daneben. Das will man natürlich nicht. Das heißt, je kleiner die Bereiche sind, desto magnetisch härter muss ich das Material machen, damit sie sich eben nicht gegeneinander beeinflussen. Wenn ich das aber jetzt härter mache, dann brauche ich eine größere Kraft, um die Magnetisierung umzuschalten. Ja, und wenn ich jetzt eine größere Kraft brauche, dann brauche ich entweder größere Spule, magnetisch, oder halt muss mehr Strom durch diese externe Spule schicken. Was natürlich doof ist, denn wenn ich da zu viel Strom durchschiebe, dann schmilzt irgendwann mein Kopf. Das will ich auch nicht. Und ja, und größere Spulen braucht mehr Platz. Das heißt, ich brauche größere Köpfe. Das ist aber dann, ne? Hier habe ich es mal aufgemalt. Normalerweise sieht man das so aus. Na gut, du hast deine Spur, der Kopf passt auf die Spur und zeichnet da die Daten auf. Alles kein Problem. Wenn ich jetzt allerdings die Köpfe größer mache als die Spur, dann ist das ein bisschen doof. Dann überschreibe ich die Spur daneben. Wenn ich sie eigentlich kleiner mache, quasi mit den Bereichen, die kleiner werden, auch die Köpfe kleiner mache, dann kann ich den Bereich nicht mehr magnetisieren. Das ist jetzt echt doof. Was kann man da? Das heißt, so geht es effektiv nicht weiter. Da muss ich jetzt irgendwas Neues überlegen. Was also sollen wir tun? Na gut, dann haben sie gesagt, eins müssen wir machen. Also sagen wir, okay, wenn wir Bereiche überschreiben müssen, dann überschreiben wir halt Bereiche. Ist das halt so. Denn, wenn wir jetzt die Köpfe leicht seitlich versetzen, überschreiben wir bloß die Spuren auf der einen Seite, nicht die auf der anderen. Und wenn wir jetzt noch davon ausgehen, dass diese Spuren auf der einen Seite leer sind, dann ist ja egal. Denn leere Spuren kann ich ja gerne überschreiben, das merkt kein Schwein. We come to this one later. Ja, das würden sie schon tun, aber auch da hat man dann nämlich das Problem, je mehr Technik man in die Köpfe reinsteckt, desto größer werden die. Die Technik kommt nicht unbedingt, ne? Also auch Lasers und so, das braucht halt auch einen gewissen Platz. Ist schon klar, aber das Problem ist, der Lesekopf ist nicht das Problem, der Schreibkopf ist das Problem, der braucht halt einfach eine gewisse Größe. Und wenn ich da jetzt noch einen Laser drauf packe, dann wird er noch größer. Ich habe da noch für die ein oder andere Slide. Geh mach. Also, dann sagen wir einfach, dann ist es halt so, überschreiben wir die halt da auf der einen Seite, denn wenn die leer ist, passiert ja nichts. Dann ist ja alles quasi irgendwie gut. Ne? Dann sieht das irgendwie so aus. Ne? Dann haben wir da die erste Spur geschrieben und die zweite sitzt da so ein bisschen drüber, aber das macht ja nichts, weil das ist ja leer da hinten, also kann ich es gerne überschreiben. Kein Problem. Allerdings dann muss ich auch wissen, dass die Spur auf der einen Seite tatsächlich leer ist. Sonst habe ich echt ein Problem. Das heißt, sie sind jetzt, haben jetzt tatsächlich so etwas wie einen sogenannten Ride-Pointer eingeführt. Dadurch, dass nämlich immer die späteren Tracks bei einer Schreibversion überschrieben werden, muss sie natürlich wissen, wo das Ende der Daten ist. Und zwar die Festplatte muss das wissen, damit sie dann im Zweifel sagen kann, das war jetzt irgendwie nicht so toll, was du hier jetzt versuchst, wenn sie nämlich jemand versucht, das zu überschreiben. Das heißt, sie haben tatsächlich einen Write-Pointer in der Firma gespeichert, welcher immer auf das Ende der geschriebenen Daten zeigt, naja, eigentlich auf den Anfang der noch nicht beschriebenen. Und damit ist es dann klar, da ist der Zeiger, also alles bis dahin ist voll und alles ab dahin ist leer. Also weiß ich genau, okay, das kann ich überschreiben, kein Problem. Und das heißt natürlich auch, wenn ich jetzt vor dem Write-Pointer versuche zu schreiben, geht das nicht so toll, weil ich dann ja Daten überschreiben würde. Und das ist nämlich das, na, was Sie jetzt meinen. So, und das ist nämlich das, was Sie sich dadurch versprechen. Das sind die unteren beiden Kurven, sind die, die ich schon vorhin gezeigt hatte. Mit SMR kommen wir dann auf ungefähr Terabyte pro Platte. Und wenn man dann, na, HMR, Heat Assisted Magnetic Recording, den kann man nämlich noch zu Schweinereien machen, wenn ich jetzt eh schon eine Seite überschreibe, dann kann ich auch mehrere Köpfe nehmen und die dann gleichzeitig hintereinander staffeln und dann mehrere Köpfe gleichzeitig beschreiben. Das ist dann das Bit-Pattern Magnetic Recording. Und kann ich gleich Bit-Pattern machen, so ähnlich wie es auch die WLANs jetzt machen, dass man dann irgendwie das mit Phasen arbeitet. Total super. Kriege ich mir noch mehr runter, ne? Dann haben wir auf einmal das verdoppelt. Und wenn man dann, und das Heat Assist ist dann dieser besagte Laser. Wenn man die dann jetzt noch erhitzt, kriege ich noch mehr drauf und dann bin ich bei ungefähr bei 6 Terabyte pro Platte. Und jedes Ding hat irgendwie 4 Platten. Also das wird dann mehr. So. Denn nein, das bringt in diesem Fall nichts, denn beim Video ging es dadurch, dass du eine Analogspur hattest. Oder? Jetzt muss ich lügen.
Also das Video war die Datenrate im Medium erheblich unter dem, was man heute auf den Festplatten hat. Den heutigen Festplatten ist das im Gegensatz zu dem, man vor 30 Jahren noch gesehen hat. Da könnte man richtig was bedarfen,
aber
man einen Lesekopf ran machen und hat also richtig schön was gesehen, was man verstehen konnte. Wenn man das heute macht, sieht man Rauschen.
Eben, genau. Momentan ist es tatsächlich schon so, dass Sie auf den Festplatten selber, müssen Sie sogar schon ein 8.10-Encoding machen, um halt zu vermeiden, dass man da Bitfehler durch das Schreiben auf die Platte macht.
Also auch schon die Decoder, die wissen, machen also auch schon Wahrscheinlichkeitsbetrachtung, weil sie Codierung kennen und daher wissen, ob es jetzt wahrscheinlicher ist, dass das nächste Bit eine 0 oder eine 1 ist. Innerhalb des Rauschens, was wir da jetzt drin haben. Also das ist mit ein Grund, warum es unabhängig von diesem anderen Aufzeichnungsverfahren halt auch in letzter Zeit aufwärts gegangen ist. 1992 an, da hat IBM die erste Festplatte rausgebracht, die mit diesem Solomon-Code on the fly beim Lesen Fehlerkorrektur machen konnte. Davor war es nämlich so, dass alle Festplatten verlangt haben, dass ein Sektor fehlerfrei ist. Ja. Fehler hatten, hat man in eine Tabelle reingepackt, diese Defekte dann zu nutzen. Und dann hat IBM es irgendwann geschafft, einen Prozessor so schnell zu bauen, die Platte, dass er in der Lage ist, während des Lesens eine Fehlerkorrektur mit einem Forward-Error-Verfahren zu machen. Und dann konnten sie das Defekt auch mittelmäßig defekte Sektoren mitverwenden. Und das war ein großer Schub. Das war das erste Mal in über 1 Gigabyte in 5 Zoll gekommen.
Genau, seitdem, genau, richtig. Ja, genau, seitdem gibt es die TLRs, genau, richtig. Genau, Time Length Error Recovery. Time Limited Error Recovery, das nämlich. Anyway, gut, okay, also dann lassen wir kurz das Modell. Also dann haben sie natürlich, und dann ging das Ganze in die Standardisierung rein und dann mussten sie natürlich überlegen, okay, jetzt müssen wir erstmal uns ein Modell überlegen, das Ganze toll modellieren, wie es denn aussieht, bla 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 bla. Also, auch hier wieder mal, das ist das, was ich schon vorher gesagt habe, die Festplatte ist in Zonen aufgeteilt, davon hat man irgendwie 3 Stück oder 3 Typen. Conventional, Sequential Write Preferred oder Sequential Write Required. Und die Sequential Write Zones haben jeweils einen Write Pointer und das mit den IOs hatte ich ja schon erwähnt. Zack. So. Da dieses Modell aber noch ein bisschen komisch ist und nicht so das ist, was so das generische OS so erwartet, haben sie 3 Typen sich, oder gibt es da 3 Typen. Einmal ist Drive Managed, das heißt, alles ist komplett in Firmware abgehandelt, man sieht überhaupt gar nichts. Dann gibt es Host Aware, da ist eine Firmware drauf, die auch die I.O. abfängt. Man kann aber, gibt es neue Kommandos, mit denen man denn die Zonen lesen kann, also sich die Zonen-Layout anschauen kann und die Write-Pointer anschauen kann und so weiter. Und dann gibt es das Host Managed, was nur einfach quasi keinerlei Firmware hat. Gib mir halt das richtige I.O., wenn ich kriege einen I.O.-Fehler, selber schuld. So, Drive Managed, das sind halt, wie gesagt, die Firma versteckt das alles. Das sind die Festplatten mit AE. Wenn sich jemand eine AE oder so eine Archive-Festplatte kauft, das sind die. Das ist hier. Ja, so, Entschuldigung. Und da ist natürlich dann das Problem dadurch, also wenn man die jetzt mit einem normalen Fallsystem anfährt, dann kann es schon sein, dass man da etwas unerwartete I.O.-Performance hat. Weil halt die Firmware das dann irgendwie hinterm Rücken dann irgendwie versuchen, das so hinzudrehen, dass dann die I.O.-Zugriffe wieder sequenziell sind. Das könnte so ein bisschen, also Performance-Tests soll man auf diesen Teilen vielleicht nicht unbedingt machen. So, bei den Host-Awares sieht auch wie eine normale Festplatte aus, aber hier kann man die Zonen sehen. Das heißt, mit diesen Platten ist es tatsächlich möglich, das Dialsystem sich zumindest so hinzubasteln, dass es eine fast optimale Performance hinbekommt. Und man kann, der Vorteil da bei diesen Sachen ist natürlich, selbst wenn man die jetzt irgendwie nicht sequenziell der Schreibzugriffe macht, dann geht es immer noch. Aber auch hier dann hat man dann irgendwelche nicht ganz erwünschten Resultate. Und hier gibt es dann diesen Reset-Write-Pointer-Befehl, das heißt, man kann die Zonen löschen. Das funktioniert ähnlich wie der Discard-Befehl, also der Discard-Trim-Unmap, wo man dann einfach der Festplatte sagen kann, hier, die Blöcke brauche ich nicht mehr, tu sie weg. Und dann gibt es die Host-Management-Festplatten. Das ist dann auch ein neuer Geräte-Typ, das heißt, wenn man die irgendwo anschließt, dann sagt jedes Betriebssystem erstmal, oh, keine Ahnung, was ist, weiß ich nicht. Was auch gut ist, denn die hat fast keine Firmware, das heißt, das I.O. muss tatsächlich aligned sein, wenn man darauf schreiben will. Das heißt, es gibt tatsächlich häufiger mal I.O.-Fehler, wie ich dann festgestellt habe, als ich darauf getestet habe. Das ist dann, ja, man muss da schon darauf achten, dass man das dann richtig schreibt, sonst kriegt man ganz tolle viele I.O.-Fehler. So. Aber letztendlich wollen wir diese komischen Festplatten ja auch irgendwie benutzen. Und wie das nun mal ist, dann braucht man da eigentlich auch ein Dateisystem drauf. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann schauen wir doch mal, bevor jetzt jemand beigeht und sich da irgendwie ein neues Dateisystem schreibt, das alles total super ist, schauen wir doch mal, wie weit kommen wir eigentlich mit den existierenden Dateisystemen. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie genügend Dateisysteme und ich weiß, dass man nur ein echter Kernel-Hacker ist, wenn man sich ein eigenes Dateisystem geschrieben hat. Aber trotzdem, wir haben jetzt echt schon genug und die... Also was ich, Reddit und Suse sind immer sehr, sehr, sehr allergisch, wenn man sagt, ah, ich habe ein neues Dateisystem, wollt ihr das nicht nehmen? Die Antwort ist immer, nein, vergiss es. Also, es ist schon relativ klar, man muss sie irgendwie anpassen, die Dateisysteme, damit sie da vernünftig drauf funktionieren. Man könnte auch ein Caching-Layer verwenden, aber ja, wer weiß nicht, das ist so, hängt natürlich auch so ab, wie verhält sich das Dateisystem überhaupt, was macht das, was muss ich da tun? Bevor man da jetzt irgendwie sich ein tolles Caching-Layer überlegt, ja, ich könnte so und so und so und so machen, um dann festzustellen, ja, schön, dass ich das so will, das Dateisystem macht es aber ganz anders und mein ganzes Caching-Zeug fällt wieder völlig hinten rüber. Das heißt, man muss sich erst mit den IO-Patterns anschauen, was macht das Ding überhaupt? Dazu habe ich mir ein einfaches Caching-Modul geschrieben, was genau eine Zone cached, sodass ich dann relativ trivial alle nicht sequenziellen Zugriffe darauf speichern kann und dann, wenn jemand eine andere Zone anspricht, wird das halt auf Festplatte geschrieben. Da ich ja die ganze Information habe, kann ich es richtig schön sequenziell auf Festplatte wieder schreiben. Neue Zone laden, weiter geht's. Total trivial, hat nicht die beste Performance, aber macht, was es soll und ich kann vor allem messen, was die einzelnen... Die Zonen sind, wie man hier sieht, 256M. Also man muss mit den Zonen, das war jetzt hier der Prototyp, den ich hatte, das war irgendwie 4,5 Terabyte, irgendwie 20.000 Zonen. Das ist denn so, ne, nach einem Riese sind es 256M. Nee, man braucht sie doch nicht reparieren. Das ist ja der Trick. Sie ist ja per Definition im Leer. Was soll ich da reparieren?
Ja, wenn sie nicht leer ist.
Ja, na, wenn nicht leer ist, gibt es IO-Fehler. Dann batsch, vergiss es. Go away, versuch's besser. Nächstes Mal machst du es anders. So, und da habe ich mir einen relativ simplen Testcase gemacht, MKFS, gemountet, habe ein Linux 3.12 entpackt. Hab denn da 5108 Patches drauf getan, die ich da gerade so hatte. Und dann ein Unmount und dann mal geschaut, wie lange das so dauert. Und dann habe ich gesagt, na gut, nehmen wir halt die, die es heutzutage so gibt. Also nehmen wir Butterfs, XFS und die XT4. Und schauen wir, was passiert. Oh, unter Fuse, ja, das ist natürlich total super Performance. Und abgesehen davon, ZFS ist nun wirklich kein Standarddateisystem, also nicht für Linux.
Das Standarddateisystem, wenn man der Idea ist, vielleicht in 5 Jahren mal so halbwegs fertig. Das ist in dieser Diskussion bitte raus, ich würde gerne.
Eben genau, richtig. So, also, Dillet. Also ich habe den damals so, damit ich so ein Baseline habe, okay, was kann ich hier überhaupt erwarten mit diesem komischen Caching-Layer? Oder nicht mit dem Caching-Layer, mit der gesamten I.O., die ich machen muss. Habe ich mal einfach eine normale Festplatte gegriffen, habe es mal gemacht, also zum Entpacken hat er 30 Sekunden gebraucht, zum Patchen 1 Minute. Und ja, das ist so das, was ist. Aber wie gesagt, das ist halt wirklich ein sehr, sehr, sehr breiter Daumen, weil das natürlich eine komplett andere Festplatte ist, ja natürlich komplett andere Daten und was auch immer.
Nochmal
aber
die Frage. Entpacken 30 Sekunden, das ist mit Unmount, ja?
Das ist ohne Unmount hier, weil das ja, ich weiß. Ja, ich weiß, wie schon gesagt, das ist nur ein ganz breiter Daumen hier, damit ich ungefähr weiß, in welche Richtung ich mich, ne, was ich bei der normalen Festplatte erwähnen kann. Ich weiß. Ich kenne Dateisysteme, ich weiß, wie Dateisysteme funktionieren. So, dann habe ich das mal, schau, da ist nämlich ein Unmount, gell? So, also, dann habe ich das Ganze mal in ButterFS gemacht und diesem tollen Caching-Modul, diesem Lego-Modul. Dann zum MGMS, hat irgendwie knapp 4 Sekunden gebraucht, mounted, ne, fast nichts. Anpacken, 10 Sekunden, oh cool, das war sogar schneller, sehr schön. Patchen, 46 Sekunden und anmounten, knapp 1,5 Sekunden. Ja, das ist doch irgendwie gar nicht so schlecht. Also so ungefähr das, was ich auch bei einer normalen Festplatte erwarte. Ja, schön, da war ich doch echt begeistert. Und dann haben wir die Caching-Statistiken angeschaut. Jo, insgesamt hat er irgendwie 4 Zonen Cache geladen. Darauf hat er irgendwie knapp 10.000 Zugriff gemacht und 20.000 Aligned Writes, also die direkt auf die Festplatte gingen. Ja, das ist doch echt cool. Habe ich gedacht, sehr gut. Und dann haben wir im XFS angeschaut. Ja, na gut, 10 Sekunden, ja, damit kann ich noch leben. Unpacken, 9 Sekunden, ja, ist okay. Patching. Also 250 Sekunden, Minuten. Ja, also da muss man schon ganz schön viel Kaffee trinken. Ne? Und Unmount nochmal 10 Minuten. Naja, gut, okay, so krass. Ja, na, wenn es unbedingt sein muss. Und dann haben wir die Statistik angeschaut. Ach so, deswegen. Naja, wenn er natürlich irgendwie da 6000 Zonen laden muss in den Cache, das dauert natürlich ein bisschen. Ne? Also 6000 mal 256 M, das braucht einfach Zeit. 4.
Wie groß war das Filesystem?
Das Filesystem war 140 Gig. Ja, es ist gemacht, es kommt ja alles noch, ne? Gemacht. So, also, und davon hat er dann 40.000 Schreibzugriffe auf den Cache, aber immerhin noch 35.000 Aligned Writes. Aber wenn man sich das anschaut, der macht sehr viel mehr I.O. als ButterFS. Na, okay, ist halt so. Und dann habe ich mir mal XT4 angeschaut. Und da habe ich dann beschlossen, ich glaube, das Patchen lassen wir einfach mal. Denn ich wollte irgendwann mal nach Hause und das war eigentlich am Freitag und habe ich gesagt, ja gut, ich könnte jetzt übers Wochenende durchlaufen lassen, aber nee, es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Das lassen wir einfach gleich. Ja, und dann habe ich mal die Statistik mal angeschaut. Na gut, 22.000 Zonen laden, ja, das braucht natürlich ein bisschen. Da wundert mich gar nichts mehr. Ne? Aber immerhin nochmal, schon ein paar Aligned Writes, aber auch irgendwie so, es ist, der macht ziemlich viel I.O. hier. Was zum Henker macht er da? Also lieber nicht, denn ich habe die Befürchtung, dass das sogar besser geht. Aber na gut. So. Ja, ja, klar, dann ist es trivial. Dann ist es trivial, genau. So, also, dann habe ich mir das Ganze mal genauer analysiert. Also, wie gesagt, ButterFS geht eigentlich ziemlich problemlos. Der Vorteil ist natürlich, dass dieses Caching-Modul, was ich da geschrieben habe, ziemlich gut in das Verhalten von ButterFS mit reinspielt, weil ButterFS eigentlich effektiv bloß 2 feste Blöcke hat, oder 3 eigentlich, das sind der Superblock und die Kopien davon, die bei jedem Zugriff abgedatet werden müssen, aber das war es eigentlich auch schon. Und wenn du natürlich die dann in den Cache tust, dann bist du natürlich echt schnell, denn wenn er die bei jedem Zugriff aktualisieren muss, jo, kann er gerne machen, wenn es im Cache ist, stört dich überhaupt nicht. Und das ist auch das, was wir da sehen. Wir haben insgesamt 3 unterschiedliche Zonen in den Cache geladen. Zone 0 natürlich, wo der besagte Superblock drin liegt. Die Zahlen dahinter sind dann die da so, das ist dann die gesamte Größe da. Also wie viel Daten insgesamt in der Zone geschrieben wurden. Und die Zahlen dahinter sind die vor dem Slash, sind die aligned, und die nach dem Slash sind die nicht aligned Zugriff auf diese Daten im Cache. Und wie man sehen kann, bei der Zone 511, da ist der Caching-Mechanismus leider versagt, denn das sind bloß aligned writes in den Cache, der hätte eigentlich im Cache sein müssen. Genau dasselbe gilt bei der Zone 4 auch, das ist eigentlich, hat der Caching-Mechanismus versagt, eigentlich hätte man die direkt auf Platte schreiben können. Ja gut, ja, das sieht doch schon mal soweit gar nicht so schlecht aus, ne? Das ist hier mal das Ganze so. Insgesamt waren 6 Zonen, davon hatte dann 4 volle, 2 offene, 1,2 GB geschrieben und ungefähr 200 M pro Zone. Und so sieht das Ganze dann aus. Ja, das ist so, dass man so eigentlich haben will, ne? Hier am Anfang ist ein bisschen was und dann schreibt er richtig sequenziell immer schön neue Zonen. Ja, wunderbar. Deswegen habe ich nämlich auch das clever so gemacht, dass man nämlich die, genau die Dateisysteme direkt da schön... Das war das Erste, was mir meine Butterfest-Leute gesagt haben. Du musst den Flash machen, sonst machen wir das nicht. Ja, okay, mache ich ja. So, dann habe ich mir das mal XFS angeschaut. Also, wie wir schon vorher gesehen haben, da haben wir sehr viel mehr I.O. Das heißt, er schreibt insgesamt kleinere I.O.-Befehle als Butterfest. Damit haben wir natürlich auch eine größere Anzahl von Cache-Flashes. Ne? Wir haben da, das sind mal die Zonen, die ich da aufgelistet habe. Aber auch hier sieht man, das ist nicht so ein richtig schön konsistentes Modell. Der ist, macht eigentlich relativ, XFS macht eigentlich so, ja, relativ viele Rewrites, also tatsächlich Überschreiben der existierenden Daten, aber auch ein paar, also Hälfte, Hälfte, ungefähr Hälfte sequenzielle Zugriffe und Hälfte nicht sequenzielle Zugriffe. Das ist so, ja, eigentlich nicht so schlecht, aber wie man auch hier sieht, der macht halt jede Menge Cache-Flushes, ne, weil er halt nur eine Zone cachen kann. Und wenn so wie ich jetzt, so wie hier, irgendwie 7 Zonen habe, dann ist das natürlich ein bisschen doof. Da fällt natürlich das Caching-Modell so ein bisschen auf die Schnauze. Ja, insgesamt waren das dann 6 Zonen, die ich da benutzt habe. 2 volle, 2 offene. Aber auch hier hat bloß 1,2 GB geschrieben. Also ungefähr die gesamte Datenmenge ist ungefähr die gleiche, die auch Butterfest geschrieben hat. Er hat sie bloß anders verpasst, hat er effektiv kleinere Zugriffe gemacht als Butterfest. Und auch hier wieder ungefähr 200 MB pro Zone. Und wenn man sich das mal anschaut, dann sieht es nämlich so aus. Das sind nämlich die besagten, die 4 AGs, die man da sieht, und hat in jeder AG angefangen zu schreiben. Was aber völlig okay ist. Ich meine, dafür sind sie ja eigentlich da, gell? Und, aber auch das sieht so vom Prinzip jetzt nicht so schlimm aus. Also das, ja, sieht so aus, könnte man damit irgendwas anfangen. Dann haben wir X4 angeschaut. Der hat dann, ja, ne, 93 Zonen insgesamt benutzt. Okay. Und hat dann insgesamt, musste ich da 22.000 Mal Cache laden und entladen. Das ist natürlich dann ziemlich fies für das Modul, für dieses Caching-Modul. Ne? Insgesamt 92 Zonen benutzt, hat 6,2 GB geschrieben. Der gesamte Testlauf, den ich da ausgeführt habe, hat 6,3 GB geschrieben. Auf die Platte. So, das ist einfach der, ich meine, alles. Das ist die gesamte I.O., die während des gesamten Testlaufs gemacht wurde. Ich habe mit einer leeren Festplatte angefangen, mit einer leeren Partition angefangen, und aufgrund dieses schicken Write-Pointers kann ich genau wissen, wie viele Daten ich darauf geschrieben habe, oder wie viele Daten darauf geschrieben wurden. Also MKFS, bla bla, das ganze Graffel. Und hier, das heißt, aber dadurch, dass er so viele Zonen benutzt, hat er nur relativ wenig pro Zone geschrieben. Das heißt, wir haben bloß, ja, 68.000 Megabyte pro Zone geschrieben. Und so sieht denn das Pattern aus. Das ist halt das gefürchtete X4-Verhalten. Das sind dann hier seine Group-Bitmaps und so weiter und so fort, die er dann halt an seine ganzen festen Positionen schreiben muss. Was ein Großteil des Zonenverbrauchs ausmacht, weil er irgendwie seine ganzen, was auch immer, Daten hat, die er da irgendwie erstmal auf Festplatte nageln muss, bevor er überhaupt anfangen kann, auf die Festplatte zu schreiben. Denn die einzelnen Daten da drauf, das sind dann die hohen Striche da, wo er denn tatsächlich Daten drauf geschrieben hat. Alles andere, das ist vom MKFS, weil er denn sein Zeug darauf braten muss. Das ist natürlich so ein bisschen, ja, jetzt so, nicht, ja. Nein, ich habe es nicht ohne Journaling, ich habe es nicht probiert ohne Journaling, denn letztendlich, ich wollte mal schauen, wie weit ich mit den existierenden, mit den Standardeinstellungen, die ich momentan habe. Mit Butterfest kannst du noch was drehen, mit XFS kannst du was drehen, AGs, Realtime, whatnot. Du kannst da beliebig viele Optionen machen. Ich wollte erstmal schauen, okay, wie weit sind wir hier jetzt? Wo stehen wir momentan? Warten Sie. So, also, ja, Butterfly ist eigentlich schon gut. Ne? Das ist dadurch, dass es halt immer Copy on Write macht, ist es eigentlich schon das, was wir da irgendwie haben wollen. Es hat nur ein paar fixe Lokationen auf der Platte, also die Superblöcke und die Backup-Kopien der Superblöcke, die aber größtenteils am Anfang des Dateisystems liegen, beziehungsweise die zweite Kopie kann man, wie ich schon mit dem Chris ausgewählt habe, die kann man auch ignorieren. Da kann man das sagen, komm, die lassen wir beiseite, weil die liegt auf 2 GB, das haut ja eigentlich alles zusammen. Aber die kann man auch ignorieren und denen geht das schon so größtenteils. Wenn man denn, das Schicke an der Sache ist, dass die meisten Festplatten am Anfang der Festplatte eine CMR, also eine konventionale Zone haben, wo man dann normal Random I.O. drauf machen kann. Und ne, bei 256M passt halt genau die Superblock und die erste Kopie des Superblocks genau in diese CMR-Zone. Das heißt, das geht da, da braucht man sich keine Gedanken drüber zu machen. Das heißt aber natürlich auch, man kann die nicht wirklich partitionieren. Denn wenn ich sie partitioniere, kann ich ja irgendwie, habe ich dann auch Partitionen, wo halt nur diese Sequential Write-Zonen sind. Und wenn ich anfange, sie zu partitionieren, dann muss ich mir halt irgendwas überlegen, um halt die Superblöcke da zu cachen. Das ist dann irgendwie das Caching-Modul. Aber auch hier, wenn man das Caching-Modul aufdröselt und das nicht nur eine Zone cache, sondern sagen wir mal 4, wäre man eigentlich mit Butterfly auch schon gut behoben und es würde einfach gehen. XFS, ja, könnte, denn wenn man sich die Zonennutzung anschaut, das ist eigentlich relativ ähnlich zu dem, was Butterfly auch macht. Und, aber dadurch, dass er halt relativ viele Updates innerhalb der Zonen macht, musste die halt immer geladen werden, das heißt, das Caching-Modul hat nicht so toll funktioniert. Aber wenn man hier mehrere Zonen macht, dann mehrere Zonen cache, dann würde es auch schon wieder gehen. Dave Chinner hat da ein Paper geschrieben, vor 2 Tagen. Wo er denn das mal aufgelistet hat. Also auf dem Hinflug nach Boston hat er das Paper geschrieben, weil es ihm, ne, wie, was denn gemacht werden musste, um diese, gemacht werden müsse, um jetzt XFS auf SMR-Platten zu machen. Dann haben wir da so ein bisschen drüber diskutiert und das ist jetzt das Resultat. Da hat er das mal aufgelistet, was man davon machen muss. Das sieht eigentlich auch so aus, das kann man auch mit einigen Änderungen XFS machen. Also der Trick da ist, dass man irgendwie die Allocation Bitmap pro Zone macht oder dass man und dass man das als Real-Time-Device, das Real-Time-Device-Mechanismus benutzt, damit der Allocator dann das sequenziell macht. Und damit meint er, müsste es eigentlich relativ gut gehen. Das Journal-Link ist noch so ein bisschen, weil der irgendwie Tailpointer, aber egal. Schau sich dieses Papier an, da steht das alles drin. Was man dafür machen muss, das sieht eigentlich auch relativ vernünftig aus. XR4, also eher nicht, wenn man mich so fragt. Ich persönlich würde sagen, na, lass mal lieber. Denn man hat immer diese fixen Positionen von den Gruppen, Group Tables, Superblock Backups, you name it, die halt einfach an festen Positionen liegen. Das ist einfach per on this format, ist halt so. Ja. Dadurch hat er natürlich sehr viele Zonen benutzt und der Caching-Algorithmus war schon mal völlig für den Arsch. Aber Seagate und ein gewisser Ted Tyso haben sich das mal angeschaut oder sind dabei, das EXT4 umzumodeln, dass es dann auch auf SMR-Platten geht. Ja, viel Spaß. Es geht bestimmt. Ich meine, das ist X4, du kannst quasi X4 zu dem machen, was auch immer du gerne haben möchtest. Aber es hängt davon ab, wie viel Arbeit du bereit und willens bist, da reinzustecken. Und ich nicht. Ja, alternativ. Man kann natürlich auch dann einfach sagen, okay, wir vergessen es einfach, machen irgendwie ein cleveres Device-Mapper-Modul unten drunter, die das Ganze dann irgendwie, die das Ganze für uns irgendwie behandelt, also entweder so ein Caching-Modul oder per Sector-Remapping, dass man halt dann die Festplatte, die nicht allein Zugriffe auf einen anderen Sektor umleitet, welcher dann wieder aligned ist. Das kann man natürlich tun, aber in Extremis heißt natürlich auch, dass ich einfach alle Sektoren umschreibe. Was denn nicht so wirklich toll für die I.O.-Performance ist. Und also mounten kann ich das dann schon mal gar nicht mehr. Denn dann sieht das On-Disk-Format ist dann komplett jenseits von allem. Das ist ungefähr das, was das DM-FinP macht, wenn da schon mal jemand mitgearbeitet hat. Also ja, es kann man irgendwie machen, aber die Performance ist dann nicht so wirklich toll. Und letztendlich, das ist genau das, was das Dateisystem macht. Das Dateisystem, ne, macht eine Zuordnung von logischen Informationen zu Blöcken. Warum muss ich darunter nochmal ein Mapping haben von Blöcken zu anderen Blöcken? Das ist doch Unsinn. Naja, ja, und damit bin ich eigentlich am Ende und wäre offen für Fragen. Okay. Ja. Also, Dateisystem. Ja?
Ja. In der Embedded-Welt ist das Beispiel, wo halt genau für eine Set-Problematik vom Checker, das sind Ad-Flashes, ein Dateisystem-Stack gebaut, und der genau für diese Zusätzlichkeit über den Ad-Flash, die ganz gründlich war, noch schlimmer als das erkannt hat. Warum nicht das PFS-Box? Genau das, was man will, warum nicht SMR-Box?
Also, das Problem ist, Dateisysteme kriegst du eigentlich niemals weg. Wenn du sie dir einmal ans Bein gebunden hast, dann musst du damit davon ausgehen, die nächsten 20 Jahre musst du damit leben. Frag uns, wir machen Reiserfest. Und deswegen sind so ist deine typische Distribution sehr, 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 sehr zögerlich, ein neues Dateisystem für irgendwas zu machen. Ja, shippen tun. Hast du mir nach Supported gefragt?
Nein.
Nee. Nö, gibt's nicht. Also, ja, klar. Nein, also, ja, das ist auch hier wieder die Sache. Special-Purpose-File-Systeme sind dann gut, wenn sie tatsächlich einen echten Vorteil bieten gegenüber den existierenden Dateisystemen. Meine Überlegung war, lass uns mal schauen, wie weit wir mit den existierenden Dateisystemen kommen. Also insbesondere Butterfs. Wenn wir Butterfs mit ein paar Modifikationen dazu überreden können, auf diesen Platten zu laufen, ist alles gut. Ne? Wenn man hingegen feststellt, ach nee, es klappt jetzt doch nicht, also es ist, weil dieses und jenes und sonst was. Natürlich, dann muss man sich was anderes überlegen, aber erstens sollte man schauen, okay, wie weit kommen wir eigentlich mit den Bordmitteln? Ja klar, natürlich, aber bevor jetzt jemand sagt, oh, wir brauchen unbedingt ein neues Dateisystem, ja nun, geh mach. Ne? Also, lass uns doch erstmal schauen, wie weit mit den Existierenden kommt. Denn auch UBFS müsste man auch anpassen, damit es darauf liefe. Ne? Das heißt, na klar, naja, aber was auch immer, nicht? Alle anderen Dateisystem.
Also wenn man ein neues Dateisystem anfängt, dann braucht es 10 bis 12 Jahre, bis es benutzbar geworden ist.
Und eben.
Man sollte sich halt auch gut überlegen, ob dann Festplattentechnologie überhaupt noch da ist.
Genau, richtig. Dafür gibt es ein sehr schönes Paper, wenn das jemand mal hat. Dave Chinner hat einen sehr schönen Vortrag auf der Vault-Konferenz in Linux gehalten. Einfach mal anschauen. Ja. Ja. Nö. Nein. Das ist einfach die Sache. Die Platten, die du hast, sind die Drive Manager Ones. Die sagen dir gar nichts darüber, was das Ding intern macht. So, und wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr, der Write Pointer sagt an, wo das Ende der beschriebenen Daten ist. Und die einzige Möglichkeit per Spec, diesen Write-Pointer wieder umzustellen, wieder auf Null zu setzen, ist ein spezielles Kommando, als da heißt Reset Write-Pointer. Wenn du das nicht machst, muss die Firmware cachen. Geht das voll in die Firmware. Denn sie weiß ja nicht, dass die Daten de facto invalidiert sind, über die du jetzt schreiben willst. Das heißt, was du gemacht hast, ist so ziemlich der Worst Case. Du hast der Platte nicht erzählt, dass die Daten invalidiert sind, hast sie aber komplett überschrieben. Das heißt, die Firmware muss das komplett irgendwie abhandeln, muss komplett irgendwie schauen, okay, was macht der jetzt eigentlich? Versuchen, der irgendwie herauszufinden, ja, was wollte der jetzt eigentlich machen? Hätte man der Firmware jetzt erzählen können, ja, hier, komm, schmeiß sie weg, ich schreibe sie neu. Wäre alles gut, geht aber nicht. Deswegen, das ist das, was ich meinte. Mit dem Drive Management, da hat man so ein paar unerwartete Resultate. Ja. Erstmal ihn hier, der hat noch nicht so viel geredet. Ja. 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 Nein.
Das
Also, die Frage ist, warum zum Henker versuchen die EXT4 anzupassen? Na gut, bei Tertüse ist es relativ eindeutig, warum er X4 anpassen will. Für die, die es nicht wissen, Tertüse hat X4 geschrieben. Natürlich will er das anpassen. Für Seagate ist das auch für mich ziemlich unbegreiflich, zumal witzigerweise ich auf besagter Konferenz in Boston einen Vortrag über quasi so einen gehalten habe, wo ich dann auch gesagt habe, Jungs, X4 ist total scheiße. Und im Anschluss daran kam Seagate und hat einen Vortrag gemacht. Das war so ein bisschen interessant. Glücklicherweise habe ich die Menschen schon vorher noch gesprochen. Ich habe gesagt, ey, hör mal zu, das ist so, meine Resultate sagen das jetzt nicht unbedingt, dass man das hätte machen sollen. Und dann so, ja, ich weiß, das war auch nicht meine Entscheidung, X4 zu, das ist so ein bisschen so. So, ja, manchmal sind so die Geschäftsnotwendigkeiten, die dich denn zu irgendwelchen Schritten überzeugen, von denen du nicht so ganz überzeugt bist. Ja. Was ist denn das? Was ist das für eine Festplatte? Ja. Das Siegel, okay. Ja. Ich sag ja, das ist denn, da hast du denn die Firma überfahren. Ja, klar. Ja. Eben genau. Es gibt da auch für diese Fälle, gibt es da auch einen Befehl, der heißt Sanitize. SG-Utils im Zweifel, SG3-Utils. Das ist, der ist genau für, wenn die tatsächlich irgendwie so ein bisschen macht, denn gibt es einen Befehl namens Sanitize, der einfach alles wieder auf quasi Factory Reset macht. Das ist... Ja, es ist auch so, dass sie, um diese SMR-Festplatten zu machen, mussten sie extra zwei neue Fehlercodes einführen. Einer ist nämlich, dass das irgendwie... Also, der eine Fehler ist, diese Teile sind mitunter relativ empfindlich gegenüber schon Stößen. Denn wenn du anfängst, jetzt so die eine Seite zu überschreiben, dann musst du echt gut zielen, dass du sie triffst. Sonst ist das ein bisschen doof. Und wenn man dann während dieser Zeit da irgendwie dagegen tackert, das ist, also mögen manche Festplatten nicht so wirklich toll. Eben, genau richtig. Aber auch das hängt dann auch hier stark von den Festplatten ab. Ja. Nein, das nicht. Schreiben und Lesen sind egal. Das ist tatsächlich ein Firmenproblem. Das ist denn die Platten, also wie gesagt, ich persönlich würde sagen, das sind Early Access Modelle. Denn die Platten gibt es schon, damit sie mal was verkaufen von diesen Teilen. Seagate macht die Drive Aware One, das heißt die Firmware-Version macht sie zusätzlich. Diese gibt es noch gar nicht. Was mich dann so ein bisschen stutzig macht, denn wenn es schon die komplett gefirmwarte Version gibt, die mit weniger Firmware gibt es noch nicht, wo man eigentlich ja bloß ein paar Sachen wegnehmen muss, ist ein bisschen, ne? Also ich wäre da noch so ein bisschen vorsichtig. Denn die echten Modelle kommen Ende des Jahres raus. Genau, richtig.
Ich habe mal eine Frage überhaupt.
Ja. Also, das ist gar nicht das Problem. Das ist, wie gesagt, Dave Chin hat einen brillanten Vortrag gehalten über die Entwicklung von XFS und hat dann mal so extrapoliert, so die Datenrateentwicklung in den letzten Jahren. Er hat gesagt, okay, vor 20 Jahren waren wir bei Gigabyte. Heute sind wir bei Terabyte. Das heißt, in 20 Jahren sind wir bei, richtig, Petabyte. Petabytes kann aber kein Dateisystem, fast keins, okay, behandeln. Weil man da einfach, 64-Bit reicht einfach nicht mehr. Man kann die ganze Platte nicht mehr adressieren. Das heißt, alle Dateisysteme, die es heutzutage gibt, minus eins, sind nicht in der Lage, damit umzugehen. Sprich, Butterfest ist obsolet. Und wenn man sich dann überlegt, dass man zur Entwicklung der Dateisysteme, wie mein Co-Referent schon netterweise gesagt hat, ungefähr 10 bis 12 Jahre braucht, heißt das, man sollte in den nächsten 5 Jahren mal damit anfangen, sich ein neues Dateisystem zu überlegen, sonst kann man nämlich das gar nicht mehr abfackeln, was denn da in 20 Jahren denn kommt. Was auch heißt, was man auch meint, ja gut, XFS hat jetzt noch einen Entwicklungszyklus, also 5 Jahre geben wir noch für neue Entwicklung und danach wird nichts mehr gemacht, weil man sich einfach ein neues Dateisystem überlegen muss.
Ja, ja, klar. Und das sollte man halt auch sich für den Nachbau einfach merken.
Natürlich, ja klar. Ja, genau, also, ja, genau. Also, um auf deine Frage zurückzukommen. Es ist so, dass man immer noch eine, sozusagen ein Long-Term Storage braucht. Und zwar ein Long-Term Storage, welchen man auch außerhalb der Maschine hat oder haben kann. Das heißt, kurz- und mittelfristig werden sicherlich die momentanen Festplatten, die momentan in den Desktops sonst wie abgelöst werden durch Flash, NVMe, Persistent Memory, sowas in der Richtung. Aber für Long-Term Storage wird es immer noch irgendwas anderes geben, damit du es einfach speichern kannst, damit du es einfach irgendwo festlegen kannst. Und da sind einfach nochmal die Kapazitätsunterschiede zwischen den Kapazitäts- und Preisunterschiede vor allen Dingen, zwischen den Flash-basierten, speicherbasierten Lösungen und den festplattenbasierten Lösungen sind die immer noch zu groß, als dass es Sinn machte, dass man tatsächlich auf irgendwie All-Flash sonst was ginge. Dann hat da irgendwie tatsächlich also drei Größenordnungen Unterschied, Preis pro Gigabit Unterschied. Und das ist tatsächlich eines der großen Probleme, die Linux oder die gesamte Unix-Welt momentan hat, dass es einfach keinen Ansatz gibt für Tiering, für Storage-Tiering. Das ist eigentlich das... Ja.
Übrigens, wenn man mehrere Platten einbaut, weil man sich leisten kann, muss man auch noch aufpassen, dass man, wenn man wirklich die Performance haben will, muss man darauf achten, dass Platten, die zum Beispiel zu einer Zeile von RAID gehören, auch an unterschiedliche Controller anschließt, sodass sie gleichzeitig DMA machen können. Da kann man sich also auch bei ZFS eine Konfiguration ausdenken, die hat unterirdisch schlechte Performance.
So, ich glaube, eine Frage könnte ich noch abhandeln, wenn noch jemand Fragen hätte. Ja. Das ist effektiv eine Ingenieursfrage. Auch die Sache mit dem Downshadow Disk und sowas. Ich habe mich da des Längeren mit den diversen Festplattenherstellern unterhalten. Effektiv hängt es davon ab, okay, wie viel Ingenieurswissen haust du da rein in die Festplatte? Du kannst die Festplatten störunempfindlicher machen, natürlich. Das ist effektiv Ingenieurskunst, musst du schauen, okay, was kann ich da machen? Wenn du das eigentlich tust, wird die Festplatte teurer, weil da halt einfach mehr Wissen reinprügeln musst. Und je nachdem, wo du jetzt die Festplatte einsetzt, sagst du, nee, es lohnt sich nicht, das mache ich einfach nicht. Das ist auch der Grund, warum es jetzt, dass ich Western Digital irgendwie 4, 5 Ranges hat von Festplatten. Irgendwie die grünen gibt es da, die blauen, was auch immer. Wo sie einfach sagen, nee, für diese Festplattentypen lohnt sich das einfach nicht. Da stecke ich nicht so viel Energie rein, dadurch wird sie billiger. Und ich kann mehr verkaufen. Und bei anderen, nee, da wollen wir richtig was, da ist denn richtig was drin. und die sind dann dementsprechend auch unempfindlicher. Das ist dann eine reine Ingenieursfrage, so wie viel Ingenieursleistung haben sie tatsächlich da reingepasst. Also ja, manche werden unempfindlicher und ja, manche werden empfindlicher. Ja. Das wäre in der Tat die Frage, ja. Das wäre, hätte ich noch Zeit gehabt, hätte ich das tatsächlich nochmal ausprobiert, das da drauf zu tun. Mal schauen, was die denn dazu sagen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Du kannst momentan nicht ausprobieren, weil du effektiv einen neuen Festplattentreiber brauchst für Windows, damit du das überhaupt machen kannst. Und das heißt nicht einen neuen Festplattentreiber, sondern brauchst auch einen neuen HBA-Treiber, damit du das machen kannst. Und ich hatte genau einen SAS-Controller, mit dem ich das überhaupt testen konnte. Und der wird nicht mehr produziert. Hey. Also von daher ist es ein bisschen schwierig. Doch, also 10 Terabyte pro Platte, also pro Schicht. Ja, du hast denn, also der Enterprise ist irgendwie 10 Terabyte pro Schicht und davon hast du 8.